SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
CO2-Schleudern auf den Weltmeeren. Wie kann man Transportschiffe klimaverträglich machen? Jedem Vogel sein Häuschen. Aber wie viel sind die Nisthilfen für unsere gefiederten Freunde wirklich wert? Und ein künstlicher Kopf zum Operieren, wie Mediziner aus Bern den Eingriff am Hirn üben. Dies und mehr hören Sie jetzt im Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Christian von Burg. Weltweiter Handel ohne Schifffahrt, das wäre undenkbar. Die EU-Länder zum Beispiel transportieren 4/5 ihrer Exporte per Schiff und die Hälfte ihrer Importe. Dabei stoßen die Motoren der Schiffe viel CO2 aus und heizen das Klima an. Rund 3% des globalen CO2-Ausstoßes stammen von der Schifffahrt. Das ist etwa so viel, wie ganz Deutschland ausstößt. Doch der Welthandel wächst weiter und so könnte die Menge bis 2050 noch um die Hälfte zunehmen. Deshalb wird die Forderung immer lauter, auch die Schifffahrt müsse ihren CO2-Ausstoß drastisch senken. Ob und wie das gehen könnte, das schaue ich mir jetzt mit Thomas Häusler an. Thomas, das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass die Staaten bis 2050 klimaneutral werden, also unter dem Strich kein CO2 mehr ausstoßen. Ist die Schifffahrt da mit eingeschlossen?
Nein, weil die Schiffsemissionen, die kann man nicht so leicht den einzelnen Ländern zuteilen. Und darum hat die Schifffahrt, wie übrigens auch die Luftfahrt, eine Extrawurst. Nicht das Pariser Abkommen soll die CO2-Reduktion festlegen, sondern die IMO, das ist die UNO-Schifffahrtsabteilung. Dort aber befehlen die Schifffahrtsnationen und sie wollen eben den CO2-Ausstoß bis 2050 nur halbieren. Jetzt ist aber die EU vorgeprescht vor einigen Monaten und sie verpflichtet ihre Reeder bis 2050 zur CO2-Neutralität. Es ist also schon einiges in Bewegung.
Das heißt, auch Schiffe müssen in 20 bis 30 Jahren unterwegs sein, ohne CO2 auszustoßen. Wie kann das gehen?
Die ganz kurze Antwort lautet wie beim Auto: Elektrifizierung. Für kleinere Schiffe mit kurzer Reichweite geht das sogar ganz direkt. Also vor allem in Skandinavien sind schon einige Fähren unterwegs, die mit Strom aus Batterien fahren.
Aber Containergiganten mit Elektromotor und Batterie, das geht wohl kaum.
Ja, dafür können Batterien nicht genug Strom speichern. Große Schiffe muss man deswegen indirekt elektrifizieren über einen Treibstoff, der mit Hilfe von Sonnen- oder Windstrom produziert wird. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und welche sich schlussendlich durchsetzen wird oder vielleicht mehrere, das ist offen. Die dänische Reederei Maersk lässt in 2 Jahren das erste größere Schiff vom Stapel, das CO2-neutral unterwegs sein soll. Es wird angetrieben von Methanol, also einer Form von Alkohol. Und dafür muss man die herkömmlichen Schiffsmotoren nur leicht anpassen.
Methanol enthält aber auch Kohlenstoff, der beim Verbrennen entweicht. Wie kann das Schiff dann trotzdem CO2-neutral unterwegs sein?
Ja, man kann Methanol aus Pflanzen gewinnen, aber dann tritt man zumindest teilweise in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion. Oder man kann mit erneuerbarem Strom Wasserstoff produzieren und dann zusammen mit CO2 daraus Methanol herstellen. Das CO2 dafür stammt zum Beispiel aus den Abgasen eines Gaskraftwerks. Aber dann ist das Schiff letztlich trotzdem nicht CO2-neutral unterwegs. Das Abgas aus dem Gaskraftwerk hat letztlich noch einen Umweg über einen Schiffsmotor gemacht, kann man sagen. Hat man viel Strom zur Verfügung, kann man das CO2 für die Herstellung des Methanols aus der Luft holen. Dann wäre das Schiff zwar CO2-neutral unterwegs, aber das braucht enorm viel Energie und darum halten manche Experten dies für eine Sackgasse.
Also ziemlich tricky die ganze Sache. Gibt es denn noch eine andere Lösung?
Ja, es ist nicht einfach. Also man kann als Treibstoff Ammoniak verwenden. Der enthält 3 energiereiche Wasserstoffatome und 1 Stickstoffmolekül. Das hält alles zusammen, aber eben keinen Kohlenstoff, sodass beim Verbrennen kein CO2 entsteht. Herstellen kann man Ammoniak sehr ähnlich wie Methanol, also aus Wasser und Stickstoff. Dazu braucht man erneuerbaren Strom, um die Reaktion in Gang zu bringen. Und der Stickstoff, der kommt aus der Luft, die besteht zu 80% aus Stickstoff.
Das war mir nicht bewusst. Also Ammoniak kann man verbrennen und als Treibstoff nutzen.
Ja, also das war mir auch nicht so bewusst, aber das ist so. Auch dafür muss man die Schiffsmotoren etwas anpassen, zum Beispiel um sie vor der korrosiven Wirkung des Ammoniaks zu schützen. Also es ist relativ angriffig, auch für Metalle. Man muss auch die Tankanlagen ändern. Das Ammoniak muss auf etwa minus 30 Grad gekühlt werden. Dann braucht es weniger Platz. Und die beiden wichtigsten Motorenhersteller für Schiffe sagen, in 2, 3 Jahren sind unsere Motoren soweit.
Jetzt haben wir mehrfach ja auch schon über Wasserstoff als Treibstoff berichtet. Ist das für Schiffe kein Thema?
Doch, die Herstellung von Wasserstoff braucht sogar weniger Energie als jene von Ammoniak, aber dafür sind Lagerung und Transport deutlich teurer. Man muss das Wasserstoffgas tief, tief herunterkühlen und es braucht trotzdem viel mehr Platz, um die gleiche Menge Energie zu speichern als mit Ammoniak. Dazu hat Ammoniak den großen Vorteil, dass bereits jedes Jahr 200 Millionen Tonnen davon produziert werden, nämlich als Basis für Dünger. Und dieses Ammoniak wird in die ganze Welt verschickt mit Schiffen und sogar über spezielle Pipelines. Man weiß also, wie das geht.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, um Schiffsmotoren CO2-frei anzutreiben. Methanol, wenn es richtig hergestellt wird, Ammoniak, Wasserstoff. Aber für die Herstellung braucht es in jedem Fall sehr viel Strom aus Sonne oder Wind. Wird es davon denn überhaupt genügend geben?
Ja, das ist eine wichtige Frage, denn in der CO2-neutralen Zukunft braucht ja dann fast alles Strom, die Heizungen, Autos, Schiffe und so weiter. Die Organisation Transport and Environment hat Szenarien für eine CO2-neutrale EU berechnet. Demnach wird allein die Frachtschiffflotte der EU 2050 einen Drittel der Strommenge verbrauchen, die die EU heute produziert. Das sei viel, sagen die Autoren des Berichts, aber möglich. Aber es ist schon so, sauber Strom wird zweifellos quasi zum Nadelöhr der CO2-Neutralität. Wahrscheinlich wird die Produktion von Ammoniak und/oder Wasserstoff an solchen Orten konzentriert, wo es viel Sonne und Wind gibt. Und Australien zum Beispiel arbeitet bereits daran, ein Ammoniakzentrum zu werden.
Thomas Häusler war das mit einem Ausblick in die Schifffahrt der Zukunft. Tannenmeisen, Stare, Buchfinken, viele Vögel haben wieder begonnen zu singen. Sie verteidigen ihr Revier, locken die Weibchen an. Es ist der Auftakt zur Brutzeit. Höchste Zeit also für alle Vogelfreunde, um die Nistkästen rauszuputzen oder neue aufzuhängen. Doch brauchen Vögel diese Nisthilfen überhaupt, die wir für sie basteln, oder basteln wir die eher zu unserem Vergnügen? Das habe ich von Martin Schuck wissen wollen. Er ist Biologe beim Schweizer Vogelschutz BirdLife. Er sagt, wir Menschen, wir mochten die Vögel schon immer. Früher vor allem zum Essen.
Die Menschen haben angefangen mit Nisthilfen eigentlich, um besser an die schmackhaften Jungen zu kommen, die gerne dann in Suppen auch verarbeitet wurden.
Junge Stare etwa scheinen sehr zu munden. Man hängte eigens Tontöpfe als Nisthilfen auf, die man von hinten einfach öffnen konnte. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Bertolt Brechts Diktum passt auch hier. Eine edlere, naturschützerische Haltung war dem Adel vorbehalten. Es war Hans Freiherr von Berlepsch aus Seebach in Thüringen, der um 1900 die ersten Nisthilfen nach dem Vorbild von Spechthöhlen entwarf.
Und das sind so die ersten Aktivitäten, die uns bekannt sind, wo es wirklich darum geht, Vögel aus idealistischen Gründen auch wirklich mit Nisthilfen zu fördern.
Dann kamen die Natur- und Vogelschutzvereine auf und ihre Mitglieder machten es sich zur Aufgabe, Parks und Wälder mit Nistkästen zu bestücken. Die Begeisterung ist ungebrochen, bis heute, sagt Schuck, der bei BirdLife für die Förderung der Vogelarten und für Nisthilfen zuständig ist.
Im Verband von BirdLife Schweiz sind 440 lokale Natur- und Vogelschutzvereine organisiert. Und viele von denen haben hunderte von Kästen, die sie jedes Jahr regelmäßig kontrollieren und putzen.
Die Vogelwarte Sembach schätzt, dass es schweizweit rund 250.000 Nistkästen gibt. Nur braucht es all diese Nistkästen wirklich?
Die Vogelwelt kann auch ohne Nisthilfen überleben, das ist ganz klar.
Nistkästen seien immer nur Prothesen, sagt Schuck, mit denen man etwas zu ersetzen versuche, das es in der Natur nicht mehr gäbe. In einigen Fällen aber können Nisthilfen viel bewirken. Bei Vogelarten etwa, die in unseren Siedlungen leben. Die pfeilschnellen Mauersegler zum Beispiel, die nur für 3 Monate aus Afrika zu uns kommen, um in Ritzen unter unseren Dächern zu brüten. Sie finden wegen der energetischen Haussanierungen zunehmend keine Nistplätze mehr. Wenn man für sie, aber auch für Hausrotschwänzchen, Schleiereulen oder Turmfalken Nisthilfen anbietet, dann wirkt sich das positiv auf die Zahl der Vögel aus. Auch künstliche Aufschüttungen für Uferschwalben, die natürlicherweise in selbst gegrabenen Höhlen in steilen Flussufern brüten, bewähren sich.
Wir haben mit diesen Projekten Erfolg und können einfach sagen, dass ein Drittel der Population etwa schweizweit in solchen künstlichen Wänden brütet.
Ähnliche Erfolge zeigen sich bei anderen seltenen Arten wie beim Wiedehopf, beim Gartenrotschwanz oder beim Steinkauz.
Also der Steinkauz braucht relativ große Baumhöhlen, damit er genügend Platz hat, dort seine Jungen aufzuziehen.
Und weil die Zahl alter Hochstammobstbäume um die Dörfer in den letzten Jahrzehnten drastisch abgenommen hat, nimmt der Steinkauz Nisthilfen in Form länglicher Ersatzhöhlen gerne an. Nur geht das nicht ohne den richtigen Lebensraum, in dem die Vögel auch genügend Nahrung finden.
Also beim Steinkauz als auch beim Gartenrotschwanz ist oft das Nahrungsangebot der limitierende Faktor.
Im Klartext, ein Gartenrotschwanz, der zwar wunderschöne Nistkästen findet, aber keine artenreiche Blumenwiese oder keine abwechslungsreiche Gartenlandschaft, der wird dort nie brüten. Denn nur wenn er auf der Wiese eiweißreiche Insekten fangen kann, mit denen er seine frisch geschlüpften Nachkommen füttert, nur dann bringt er die Jungen überhaupt durch. Oder frei nach Brecht, erst kommt das Fressen, dann das Nest. Und manchmal können zu viele Nistkästen gar zum Nachteil werden für die Vogelarten, die nicht in Höhlen brüten, sondern in den Büschen oder am Boden.
Da gibt es auch eine wissenschaftliche Untersuchung, die das zeigt, dass eben bei dem Aufhängen von Nisthilfen die Höhlenbrüter zugenommen haben, aber Nicht-Höhlenbrüter, die eine ähnliche Nahrungsquelle erschließen wie die Höhlenbrüter, dadurch leicht zurückgegangen sind.
Wir Menschen finden es süß, wenn wir im Frühling einen Nistkasten öffnen können und darin die kleinen Vögelchen sehen, die uns ihre Schnäbel entgegenstrecken. Aber gerade im Fall der häufigen Kohl- und Blaumeisen ist das wohl vor allem unser Glück. Und es dient vor allem pädagogischen Zwecken, weil gerade die Vogelschutzvereine so die Begeisterung für die Vogelwelt zu wecken wissen. Doch die Tiere wissen sich oft auch selber zu helfen. So brüten Meisen etwa immer wieder in öffentlichen Aschenbechern, etwa an Bushaltestellen oder solche, die integriert sind in öffentliche Abfallkübel.
Wenn Leute das entdecken, dann machen sie häufig schon mal ein Schild da drauf, bitte keine Zigaretten einwerfen, hier brütet eine Kohlmeise oder so. Und dann versucht man so eben die Kohlmeisen zu schützen.
Diese Aschenbecher sind nicht nur praktisch, weil das Einflugloch gerade passt, sie halten auch Parasiten fern, die sich wegen des Gifts in den Zigarettenstummeln schlechter vermehren können. Das Beispiel zeigt's, wenn der Lebensraum stimmt und das Fressen da ist, dann findet sich meist auch ein Nest. Sie hören das SRF Wissenschaftsmagazin mit Beiträgen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Und bei mir im Studio ist nun Anita von Mont mit aktuellen Meldungen aus dieser Woche.
Ja, und die beginnen mit Tieren, vor denen wir Menschen uns gerne gruseln. So klingt ein Tyrannosaurus Rex.
Im Kino würde ich sagen, oder?
Klar, in Wirklichkeit hat ja noch nie jemand einen gehört. Doch was wir genau wissen von den Dinosauriern ist, wie groß sie waren. Und laut einer neuen Studie gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrer Größe und Artenvielfalt.
Und wie muss man sich diesen Zusammenhang denn vorstellen?
Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Dinosaurier, die 150 Millionen Jahre lang die dominierenden Landtiere waren, dass die recht wenige Arten hervorgebracht haben. Vor allem, und jetzt kommt die Körpergröße ins Spiel, bei den kleineren und mittelgroßen Sauriern, also zwischen 100 und 1000 Kilo schwer, da gab es wirklich wenige Arten, sagt Kathleen Schröder von der US-Universität New Mexico in Albuquerque.
The carnivorous dinosaurs had this huge distinct gap in the middle of their community distributions, in the small to medium size classes.
Bei den fleischfressenden Dino-Arten, wenn man die der Größe nach einteilt, sieht man, dass es bei den kleinen und mittelgroßen Arten eine richtige Lücke gibt. Und auch das erstaunt, weil normalerweise gerade kleine Tiere sehr artenreich sind. Die haben ja auch viel Platz, da können verschiedenste Arten auf kleinem Raum fressen und so weiter, während große sich schneller ins Gehege kommen. Normalerweise. In der Welt der Dinosaurier war es gerade umgekehrt. Da sind die größten, die Megatheropoden, zu denen der T-Rex gehört, besonders reich an Arten.
Ja, aber wie erklärt man sich denn diese verkehrte Welt quasi?
Wichtig ist mal, dass alle Saurier aus einem Ei schlüpften. Auch ein Koloss wie der Tyrannosaurus Rex startete klein ins Leben. Als zentimetergroßes, leichtfüßiges, bissiges Kleintier ist er dann Jahr für Jahr gewachsen, bis er am Lebensende ein lastwagengroßer, knochenbrechender Zwölftönner war. Also das waren je nach Alter ganz andere Tiere, die unterschiedliche Beutetiere jagten und auch sonst unterschiedlich unterwegs waren. Es könnte daher sein, so die neue Studie, dass die Jungtiere der fleischfressenden Megatheropoden zur aggressiven Konkurrenz wurden für andere, kleinere Saurierarten und die daneben verdrängt haben.
Du sagst, das ist eine Vermutung. Gibt es denn auch Belege dafür?
Ja, also die Forscherinnen, die haben sehr umfangreiches Datenmaterial von über 550 Saurierarten auf 7 Kontinenten ausgewertet. Dabei fiel ihnen auf, dass die kleineren und mittelgroßen Saurierarten nur in jenen Lebensräumen dezimiert waren, in denen die ganz großen Fleischfresser präsent waren. Und die gleiche Korrelation zeigte sich bei einem Zeitvergleich, sagt Kathleen Schröder.
From what we can tell, the Jurassic megatheropods don't change that much as they grow. When we looked at the communities, the gap in carnivores and Jurassic communities is smaller than the gap in the Cretaceous.
In der früheren Jurazeit, so die Forscherin, in der die Dinos sich beim Wachsen noch nicht so stark veränderten, gab es bei den kleineren und mittelgroßen Sauriern noch mehr Artenvielfalt als in der nachfolgenden Kreidezeit, in der eben Kolosse wie der T-Rex entstanden, mit Jungtieren, die dann offenbar die kleineren Dinoarten verdrängt haben.
Kommen wir zu deiner nächsten Meldung. Auch die beginnt mit einem Ton.
Einem viel unauffälligeren diesmal.
Das tönt ein bisschen wie Windgeräusche.
Das ist eine einfache Windböe tatsächlich. Und doch ist sie speziell. Es ist nämlich der erste Sound vom Mars, aufgenommen vom neuen Rover Perseverance. Der hat als Novum Mikrofone eingebaut, sodass die Marswelt für uns auf der Erde erstmals auch tönt.
Aber es ist ein bisschen enttäuschend, oder? Nur so ein bisschen Wind. Gibt es da oben denn überhaupt nichts anderes, was man hören könnte?
Ja, gute Frage. Also tönendes Leben gibt es auf dem Mars ja nicht. Man wird sicher den Rover beim Arbeiten hören. Akustisch interessanter könnten manche Staubstürme sein, vielleicht Erdrutsche oder Meteoriten, die einschlagen, was gar nicht so selten ist. Denn in der sehr dünnen Marsatmosphäre verglühen diese Brocken nicht so leicht wie auf der Erde. Sie fliegen auch schneller. Nebst dem Einschlag hört man wohl auch einen Knall, wie ihn Überschallflugzeuge verursachen. Also die Soundpremiere von dieser Woche hat noch etwas Steigerungspotenzial.
Würde ich auch sagen. In deiner letzten Meldung werfen wir einen Blick auf eines der berühmtesten Kunstgemälde der Welt.
Gemalt vom norwegischen Künstler Edvard Munch, «Der Schrei». Dieses Bild einer menschlichen Figur mit weit aufgerissenen Augen ist ja sehr bekannt. Nur wenige Fachleute hingegen kennen eine kaum sichtbare Bleistiftkritzelei links oben im Bild. Diesem anonymen Gekritzel ist nun das Nationalmuseum in Oslo nachgegangen. Mithilfe einer Infrarotkamera konnten die Experten die Schrift deutlicher hervorholen. Ihr Fazit: Edvard Munch selbst müsse der Autor dieser Zeile sein. Sie lautet übrigens: «Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein». Vielleicht war das ein ironischer Kommentar, vielleicht auch mehr. Genau werden wir das wohl nie erfahren.
Bei Operationen am Gehirn zählt jeder Mikrometer. Besonders heikel sind Eingriffe bei Aneurysmen. Das sind ballonartige Erweiterungen von Hirnarterien. Diese Missbildungen an den Hirngefäßen kommen relativ häufig vor und nicht immer muss man gegen sie etwas unternehmen. Doch ab einer gewissen Größe kann ein Aneurysma platzen. Nun haben Spezialisten des Inselspitals und der Universität Bern einen Simulator entwickelt, an dem konkrete Eingriffe geplant und geübt werden können. Irene Dietschi hat sich das vor Ort angeschaut. Bitte.
Auf einem Operationstisch der Neurochirurgie im Inselspital Bern liegt ein männlicher Kopf. Kein echter, sondern einer aus Gummi und Plastik. Und in diesem Schädel klafft eine Öffnung, die den Blick auf das künstliche Hirn freigibt. Wabbliges Gewebe, das glänzt wie lackierter Blumenkohl. Ein bisschen erinnert der Kopf an die plastinierten Körperteile von Gunther von Hagens Körperwelten.
Man kann jede Art von Hirnanatomie, Gefäßanatomie heutige Tag reproduzieren,
sagt der Neurochirurg David Bervini, Oberarzt am Inselspital Bern. Der Tessiner ist auf Eingriffe an Hirngefäßen spezialisiert und er ist der Schöpfer des auf dem OP-Tisch liegenden Kopfs. Es ist die Kopie eines spezifischen Schädels, sozusagen der synthetische Zwilling eines Patienten. Vom Schädelinnern ist über eine Kamera ein Ausschnitt auf einen überdimensionalen Monitor projiziert. In der Vergrößerung sieht man deutlich, was inmitten der Hirnlappen und den verästelten Blutgefäße sitzt. Ein pulsierendes Aneurysma, eine Aussackung, sagt Bervini.
Es handelt sich um eine Aussackung, die auf ein normales Gefäß sich entwickelt mit der Zeit. Es handelt sich um erworbene Gefäßmissbildungen. Der Wand dieser Aussackung ist biologisch dünner als eine normale arterielle Wand. Deswegen durch den Blutdruck kann diese Aussackung theoretisch sich rupturieren.
2-3% der Erwachsenen und somit rund 200.000 Menschen in der Schweiz haben solche Aneurysmen im Hirn, oft ohne etwas davon zu spüren. Je nach Lage oder Größe kann das Aneurysma aber reißen und eine Hirnblutung auslösen. Rauchen oder hoher Blutdruck verstärken dieses Risiko. Meist wird die Anomalie zufällig entdeckt, wenn vom Kopf aus irgendeinem anderen Grund eine CT- oder eine MRI-Aufnahme gemacht wird. Ob dann das Aneurysma entfernt wird oder nicht, ist eine Zwickmühle. Will man einen scheinbar gesunden Patienten präventiv operieren? Oder nimmt man das Risiko in Kauf, dass das Gefäß reißt?
Die Schwierigkeit ist natürlich der Zugang, weil wir reden über millimetrische Strukturen. Und man muss diese Aneurysma und die gesamte Gefäßbaum, das Aneurysma herum, auch darstellen und vorbereiten. Weil Ziel natürlich ist, dieses Aneurysma auszuschalten chirurgisch, aber man muss natürlich die normalen Gefäße, die herum sind, offen lassen, sonst bekommen die Patienten einen Schlaganfall.
Chirurgisch wird das Aneurysma mit einer winzigen Klammer, einem sogenannten Clip, abgeklemmt.
So ein Clip ist eine kleine Pinzette, die man legt auf Aneurysma selber, sodass es kein Blut nicht mehr in das Aneurysma geht und diese Aneurysma dann sich thrombosiert.
Daneben gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe eines Katheters, der über einen kleinen Einschnitt in die Arterie eingeführt wird, die Aussackung mit einem sogenannten Coil, das ist eine Platinspirale, aufzufüllen. In beiden Fällen kann der heikle Vorgang schiefgehen und das Aneurysma platzen. Und das sei das Schlimmste, das während des Eingriffs passieren könne, so David Bervini. Solche chirurgischen Eingriffe gehören zu den schwierigsten überhaupt. Es brauche sehr viel Zeit, sie zu lernen, und der Prozess erlaube keine Fehler. Deswegen ist David Bervini zusammen mit anderen Fachleuten in Bern auf die Idee gekommen, eine Übungsmöglichkeit zu entwickeln.
Wir wollten eigentlich ein Modell bauen, der den ganzen Workflow reproduziert, der uns hilft, die schwierigen Teile der Chirurgie zu antizipieren und auch uns hilft, die chirurgischen Komplikationen zu antizipieren und korrigieren.
Damit sind wir wieder beim Kopf auf dem Operationstisch. Es ist nicht einfach ein Standardübungskopf, sondern die exakte Kopie eines realen Patientenschädels. Alle hirnanatomischen Details samt dem Aneurysma sind ein naturgetreues 3D-Modell. Und weil in den Gefäßen scheinbar Blut zirkuliert und pulsiert, erfüllt es sogar eine vierte Dimension, die der Physiologie. Gebaut hat diesen Simulator der junge Inder Frederick Joseph. Er ist Biomechanik-Ingenieur und Doktorand am ArtOrg Center for Biomedical Engineering Research der Universität Bern.
It's a mix of several polymers and we try to replicate the tactility, as David said.
Wir haben verschiedene Polymere kombiniert, damit es aussieht und sich anfühlt wie richtiges Hirngewebe. Am schwierigsten war es, den Blutfluss zu simulieren. Das Pulsieren in den Blutgefäßen, das man hier sieht, entspricht anatomisch zu 99% der realen Blutzirkulation. Außer, dass es natürlich kein echtes Blut ist.
It has the same fluid dynamics as you see in the aneurysma balloon.
Frederick Joseph hat eine Software entwickelt, die er laufend erweitert und verbessert. Damit können verschiedene Hirne im 3D-Drucker einfach hergestellt und reproduziert werden.
Im Moment basiert unsere Datenbank auf den hirnanatomischen Daten von 20 Patienten. An den 4D-Modellen dieser Patienten können die Neurochirurgen üben. Da aber jedes Aneurysma anders ist, wollen wir diese Wissensdatenbank laufend erweitern. Zunächst auf 50, dann auf 100 Patientendatensätze.
Das System soll also helfen, die Kompetenz angehender Neurochirurgen zu verbessern. Bevor diese bei Patientinnen und Patienten Hand anlegen, können sie die schwierige Operation x-mal üben, so David Bervini. Auch Worst-Case-Szenarien gehören zu diesem Training, ähnlich wie bei Piloten im Flugsimulator. Ob die Patientinnen und Patienten von der Übungsmöglichkeit der Fachärzte profitieren, soll eine Studie zeigen, welche die Berner bereits geplant haben. Doch das ist erst der Anfang. David Bervini will den Simulator auch als Planungstool einsetzen.
So, dass auch die Chirurgen eine besondere spezifische Chirurgie vorbereiten können. Und das ist meistens für schwierige, chirurgisch gemeint, Fälle. So, und die Idee ist natürlich, dass man kann der Chirurgie auch verbessern.
Sogar eine Kostensenkung versprechen sich Joseph und Bervini von ihrer Entwicklung, da dank ihr die Vorbereitungszeit und die Dauer des Eingriffs deutlich reduziert würden. Ob die Pläne alle aufgehen, wird sich weisen. In der biomedizinischen Branche jedenfalls hat das Team mit dem Kopf schon für einiges Aufsehen gesorgt und Auszeichnungen eingeheimst, darunter den Ipsomed Innovationspreis 2021.
Üben am künstlichen Kopf. Iren Dietschi hat berichtet über die neuen Möglichkeiten in der Hirnchirurgie. Nächste Woche berichten wir über Fukushima, 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe. Wie ist die Lage vor Ort und wie weit sind die neuen, kleineren und hoffentlich sichereren Atomkraftwerke der Zukunft? Verantwortlich für diese Sendung war Daniel Theiss und am Mikrofon, tschüss, sagt Christian von Burg.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.